Ton Meets. Songs for the Season. Unsere Saisonvorschau auf die zweite Bundesliga der Männer 2026-27.
Peter Meier schießt, der Tor! Tor! Alter! Was für ein...
3:2 für Union nach 0:2 Rückstand. Ich muss mega kotzen.
Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die...
Die Spielvereinigung Fürth rangiert auf Platz 1 der ewigen Zweitligatabelle. In die Bundesliga ist man erstmals 2012 aufgestiegen. Zu dieser Zeit veröffentlichten die Toten Hosen den Song Drei Kreuze, dass wir hier sind, der wohl eher die vergangene Saison des Kleeblatts beschreibt, in der man sich erst durch die Relegation den Klassenerhalt sicherte. Wie es dazu kommen konnte und was nun aus dem Greuter im Namen wird, das und mehr bespricht Yannick mit Journalist Michael Fischer vom Podcast Fürther Flachpass. Viel Spaß beim Hören.
Schon am ersten Spieltag empfangen wir die Spielvereinigung Fürth bei uns am Millerntor. Und ja, nach 3 Jahren Abstinenz darf ich mal wieder Michael Fischer hier begrüßen. Moin nach Fürth.
Ja, moin nach Hamburg oder wie man Franken sagt, Servus.
Ja, schön, dass du mal wieder da bist. Wir haben einiges zu besprechen, haben uns im Vorfeld auch schon ein bisschen ausgetauscht, wie wir das so angehen wollen. Und wir wollen starten bei der letzten Begegnung unserer beiden Vereine, zumindest was offiziell zählbare Ergebnisse angeht, die auch ligarelevant sind, sagen wir es mal so. Im Februar 2024 gastierte die Spielvereinigung am Millerntor, entstand 3:2, das 1:0 in der 30. durch Elias Saad. Kurz darauf 2:0 AFO Lion, 33. Minute. Dann gleich die Spielvereinigung in der 44. durch Sieb und in der 59. durch Asta aus. Und in der 81. ist dann wieder Elias Hart, der zum 3:2 Endstand trifft. Und du hast mir im Vorfeld gesagt, auch zu diesem Spiel kannst du einiges sagen. Und das nehmen wir dann als Einstieg, dass du uns ein bisschen mitnimmst in die Diskografie, was bei der Spielvereinigung seitdem so los gewesen ist.
Ja, alle Fans des FCSP und alle BeobachterInnen des FCSP haben da die beste Spielvereinigung erlebt, die es vielleicht sogar gab in der zweiten Liga seit dem Abstieg aus der Bundesliga 2022. Denn ja, die Spielvereinigung ist damals als Tabellenzweiter zum Tabellenführer St. Pauli gereist. Eine Woche zuvor hatte man Holstein Kiel zu Hause besiegt und war dann eine Spitzenmannschaft der zweiten Liga. Hat man zwischenzeitlich dann auch gezeigt, wie du gerade schon aufgezählt hattest, stand es damals 2:2. Ich glaube, es wäre auch dann verdient gewesen, wenn die Fürther einen Punkt mitgenommen hätten. Dann gab es allerdings einen schlimmen Fehlpass des damaligen Fürther Linksverteidigers Usama Haddadi. War jetzt nicht sein einziger Fehler in der Fürther-Zeit. Und dann hat Elias Saad diesen Fehler mit dem 3:2 genutzt. Und ja, irgendwie konnte man sagen, mit diesem Fehlpass von Haddadi, mit diesem Schuss von Elias Saad, begann so der langsame Abstieg der Spielvereinigung, denn so gut wie damals, Anfang Februar 2024, war sie danach nie wieder, muss man leider so sagen. In der Saison, in der man dann ja eben Tabellenzweiter noch war im Februar, hat man am Ende auf Tabellenplatz 8 abgeschlossen. Es ging dann ja munter weiter, dann also munter oder auch schlecht weiter in der neuen Saison. Im Oktober 2024 gab es ein großes Beben in Fürth. Alexander Zorniger, der ja dann doch schon, sagen wir mal, markante und bisweilen auch streitbare Trainer, wurde freigestellt. Und auch Rashida Susi, der viel in Hamburg ja noch geläufig sein dürfte, der im FC St. Pauli jetzt keine so glückliche Zeit hatte, wurde ebenfalls freigestellt. Und das war für Fürth schon ein mittelschweres Beben. Denn Susi war gefühlt ja das Gesicht der Spielvereinigung, hatte dann eben auch davor eine Mannschaft zusammengestellt, die in die Bundesliga aufgestiegen war. Aber hat er sich eben nach Ansicht des Aufsichtsrates zu viele Fehler geleistet, war zu weit vom viel zitierten Fürther Weg abgekommen. Zorniger und Susi mussten eben gehen. Und dann übernahm mit Leo Haas erst ein doch geschätzter und ambitionierter U23-Trainer, der nach 4 Spieltagen aber auch wieder schon ersetzt wurde von Jan Sievert, einem Trainer, den man vielleicht aus Mainz kennt, war beim FSV Mainz 05 auch mal in der Bundesliga kurzzeitig. Und der wurde aber am 33. Spieltag der folgenden Saison schon wieder ersetzt von Thomas Kleine. Und der wiederum dann in der vergangenen Saison als Cheftrainer auch starten durfte, weil er die Mannschaft noch in der zweiten Liga hielt, ganz knapp, aber man hat es noch geschafft. Und dann hat man sich entschieden, Thomas Kleine, einen Fürther Aufstiegshelden, der 2012 beim ersten Aufstieg Kapitän gewesen war, mit dem Traineramt zu betrauen. Und turns out, das hat auch nicht funktioniert. Und dann wurde Thomas Kleine im Dezember 2025 von Heiko Vogel beerbt, der jetzt auch immer noch der amtierende Trainer der Spielvereinigung ist. Aber das hört sich alles schon reichlich turbulent an für einen ansonsten so und auch früher als sehr ruhig bekannten Verein. Und diese Unruhe setzte sich auch nach Vogels Amtsübernahme fort und am Ende schaffte man es mit einem 13-0 gegen Fortuna Düsseldorf noch gerade so, nämlich genau mit dem benötigten Ergebnis, einem 3-Tore-Sieg gegen die Fortuna, in die Relegation. Die Fortuna stieg direkt ab in Fürth, also war ein sogenanntes Herzschlagfinale, wie das Sportreporter früher gesagt hätten. Dann ging es noch in die Relegation gegen den Drittliga-Dritten Rot-Weiß Essen. Da hat man das Hinspiel auch noch verloren. Die Sorgen wurden wieder größer in Fürth und dann ein 2-0 im Rückspiel. Gefühlt war es gestern, hat die Spielvereinigung Rot-Weiß Essen besiegt durch Tore von Noel Futkoy und Branimir Gota. Einigen Fans des FCSP mit Sicherheit mittlerweile bekannt als neue Offensivhoffnung auf St. Pauli. Ja, die beiden scheidenden Offensivkräfte haben die Tore geschossen, haben die Spielvereinigung in der zweiten Liga gehalten. Aber man kann schon sagen, Februar 24, Tabellenzweiter, Sommer 26, beinahe Absteiger in die dritte Liga. Da ist in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht alles gut gelaufen, jetzt mal so im Schnelldurchlauf.
Das klingt ganz so, als wenn wir wirklich alle Amtszeiten mit einrechnen, wenn wir da von 5 Trainern in 2 Jahren sprechen. Also Zorniger, wie gesagt, noch Trainer, während der FC St. Pauli schon seine ersten Schritte mal wieder in der Bundesliga machte nach langer Zeit. Und dann hast du skizziert, wie schnell es dann Wechsel gab auf der Trainerposition. Ja, ich wollte jetzt auch gar nicht, du hast es ja selber skizziert, dieses Herzschlagfinale, um es mal so wirklich auch zu nennen. Das ging ja nicht nur der Spielvereinigung so, sondern auch anderen Vereinen, die da noch in der Verlosung waren, dass die Tabellenpositionen wechselten, so minütlich quasi, je nachdem, wo gerade ein Treffer gefallen war. War, glaube ich, für die Spielvereinigung zwischen Klassenerhalt, Relegation und direktem Abstieg alles drin zwischendurch.
Ja, eigentlich war es so, wie man sich Fußball vorstellt. Also man geht jetzt im Fußball, um was zu erleben, aber wenn man dann da mittendrin steckt, kann das schon auch hart sein. Das war für alle Fans natürlich hart, für alle Beteiligten. Da geht es immer auch um Jobs bei einem Abstieg oder Nicht-Abstieg. Wir alle wissen um die große Diskrepanz bei den Fernsehgeldern, zum Beispiel zwischen zweiter und dritter Liga. Mhm. Die Spielvereinigung brauchte eben einen 13-0-Sieg gegen Düsseldorf. Die Konstellation war aber so besonders, dass wenn sie 14-0 gewonnen hätte, dann wäre sie direkt in der Liga geblieben. Hätte sie aber noch ein Tor kassiert in diesem Spiel, wäre sie direkt abgestiegen. Also es war quasi ein Tor lag zwischen Platz 15 und Platz 17 jeweils. Weshalb dann die Mannschaft auch nicht mehr eine große Drangphase entwickelt hat, um dann nach vorne zu gehen. Noch das vierte Tor zu schießen, hätte es trotzdem fast erzielt. Branimir Gota hatte dann noch eine Chance. Die wurde allerdings auf der Linie geklärt. Und ja, dann, als dann der Schlusspfiff kam, war man wirklich einfach gar nicht so glücklich, sondern einfach nur erlöst, dass diese Saison irgendwie nicht mit dem schlimmsten möglichen Ende geendet hatte. Und da ging es eben noch weiter in die Relegation, was ich auch keinem wünsche. Also das ist auch unschön, so für die Psyche. Aber ich glaube, wir müssen jetzt über Sinn und Unsinn einer Relegation sprechen. Ich würde es einfach ungern nochmal erleben.
Das glaube ich sofort. Ich meine, also sowohl diese eine Situation, dass es auch auf Spielergebnisse auf anderen Plätzen anging oder auch aufs eigene Ergebnis ankam, das kennen wir ja auch nur zu gut. Nämlich als wir vor mittlerweile über 10 Jahren in Darmstadt gastiert haben und eigentlich mussten wir gewinnen oder es reicht aber dann auf anderem Platz, dass Aue irgendwie unentschieden spielt. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich im Nachhinein den ja dann doch letzten Platz einer Relegation gegen Paderborn vorgezogen hätte. Gut, ist jetzt alles so ein bisschen Spekulation, ob das dann besser gelaufen wäre, aber ja, jetzt am Ende ist es jetzt so für unsere beiden Vereine, ihr seid drin geblieben, wir sind wieder zurück in Liga 2.
Ich würde gerne noch einen Fun-Fact einwerfen, weil du hattest ja so in der Skizze ein bisschen skizziert, das letzte Aufeinandertreffen, du hast gerade gesagt, das letzte Aufeinandertreffen mit Liga-Relevanz, mit einem Ergebnis, das relevant war für die Abschlussplatzierung. Es gab dann auch noch ein weiteres Aufeinandertreffen, nämlich im Sommer 24, als die Spielvereinigung eben, wie gerade skizziert, als Achter abgeschlossen hatte, der FCSP aufgestiegen war in die Bundesliga, trafen sich in Kufstein im Trainingslager. Die Spielvereinigung hat damals 3-1 gewonnen durch unter anderem 2 Tore von Noel Futkoy, ein Neuzugang, wie man jetzt mittlerweile weiß, ein sehr guter Neuzugang, denn in der vergangenen Saison war er ja Torschützenkönig der zweiten Liga und ist jetzt zurück bei Eintracht Frankfurt. Danach gab es ein sehr krasses Gewitter und die Hamburger Journalisten-Schar, die dabei war, ich weiß nicht, ob sie verängstigt war, sie hat auf jeden Fall Alexander Plessin gefragt, wie das denn in der Bundesliga werden solle, wenn man schon gegen Fürth verliert, also jetzt überspitzt gesagt. Und Alex Plessin hat alle beruhigt, hat gesagt, es ist der Anfang, wir stehen am Anfang, es ist Anfang einer Entwicklung und ja, wie man dann ein Jahr später gesehen hat, ist der FC St. Pauli ja in der Bundesliga geblieben und das Alex Plessin behielt recht. Aber damals hat man schon gemerkt, so, okay, Bundesliga-Aufsteiger, die Hoffnungen waren groß und dann verliert man ein Testspiel gegen einen Zweitligisten, der im Mittelfeld der Tabelle abgeschlossen hat. Also das war dann wirklich das letzte Aufeinandertreffen in Kufstein und seither gab es dann noch keines mehr. Aber du hast ja schon gerade erzählt, dass man sich jetzt dann bald wieder trifft am Millantor.
Ja, ich erinnere mich noch, dass Plessin damals auch gesagt hat, selbst die ersten Spieltage werden dann noch zur Findungsphase sozusagen mit dazugehören.
Genau, ja.
Ja, vielleicht ist ja die Nervosität der Hamburger Presse damals ein Grund, weshalb wir bisher nur gegen unterklassige Gegner getestet haben.
Vielleicht.
Das eint uns aber, glaube ich, mit der Spielvereinigung. Ich habe ja bisher auch nur Testspiele gegen unterklassigere Teams absolviert.
Die Frage ist, Was ist unterklassig? Man hat schon ein Spiel verloren als Fürth. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme sind 3 Spiele absolviert gewesen und man hat das erste gegen den Regionalligisten, also Viertligisten Bayreuth mit 0-1 verloren. Also ja, unterklassig, aber es hat offenbar ja schon gereicht.
Okay, das ist jetzt die Frage, wie groß da die Nervosität in der Fürther Presse war, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist natürlich, dass du mir jetzt schon ein bisschen erklären musst. Du hast jetzt die Ereignisse so skizziert, Trainer kommt, Trainer geht, man hält die Klasse, man hält sie knapp. Du hast gesagt, das Spiel damals im Februar 24 war der Anfang vom Fastende. Welche Faktoren machst du denn als jemand, der da sehr viel näher dran ist als wir, dafür aus, wie es überhaupt so weit kommen konnte?
Ja, da könnten wir wahrscheinlich Sonderfolgen von mehreren Stunden machen. Haben wir auch bei uns im Podcast immer wieder versucht zu ergründen. Die ganz einfache Antwort gibt es darauf nicht. Der dann lange Zeit alleinige Geschäftsführer Holger Schwiewagner hat mal gesagt, dass man seinen Weg verlassen habe und ein bisschen so das, was Fürth ausgemacht hat. Also erstmal Spieler zu entwickeln im eigenen Nachwuchs. Man hatte unter anderem bei der WM war jetzt Jamie Leveling dabei. Anton Stach hätte es fast geschafft, David Raum, also alle Spieler, die man in Fürth mal entwickelt hat, also mit Jonas Urbig auch noch, der ja im Nationalmannschaftskader zumindest war, waren dann 4 Ex-Fürther im Dunstkreis der Nationalmannschaft, 3 davon auch in den USA dabei. Das ist nicht normal für einen Zweitligisten. Da hat man schon über Jahre dann einfach gute Arbeit gemacht, als entweder ein gutes Auge für Transfers zu haben. Anton Stach hat man ja geholt, der davor beim VfL Wolfsburg 2, beim SSV Jeddelo 2 war, also eher im Norden unterwegs. Haben andere Vereine offenbar nicht das Potenzial in ihm gesehen. Man hat eigene Spieler entwickelt und das ist in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen. Viele der Transfers haben nicht wirklich eingeschlagen. Man hat dann eben auf dem Transfermarkt oft mehr falsch als richtig gemacht. Man hat teilweise Positionen wie die Sechserposition über Jahre nie mit einer zufriedenstellenden Lösung bekleidet. Er hat eben im Nachwuchs auch immer mehr den Anschluss verloren. Jetzt in der abgelaufenen Saison haben die Fürther Nachwuchsteams, glaube ich, bis auf 2 Spiele alle Derbys der Spiel gegen den 1. FC Nürnberg verloren. Keine Mannschaft hat irgendwie in ihren Nachwuchsligen hoch abgeschlossen. Also es war so ein stetiger Verfall zu spüren in vielen Bereichen. Und man hat eben auch teilweise Anschluss verloren und gepaart mit diesem Chaos und so ein personelles Chaos hat ja immer auch mit Abfindungen und so weiter zu tun. Und deswegen ist man auch mittlerweile finanziell in einem Abwärtstrend begriffen. Das verstärkt natürlich dann auch nochmal so Entwicklungen, dass man weniger investieren kann. Man kann weniger investieren in den Nachwuchs, weniger investieren in Spieler, in Personal. Also in der abgelaufenen Saison, die vorvergangene Saison, die Zahlen für die jetzt Saison 25, 26 liegen ja noch nicht vor. Aber in der Saison 24, 25 hat Fürth 4,7 Millionen Euro Verlust gemacht. Und das ja als ein Verein, der lange für seriöses Wirtschaften und für finanzielle Nachhaltigkeit stand. Mhm. Das sind schon harte Zahlen. Und jetzt in der abgelaufenen Saison wird es nochmal wahrscheinlich ein weiteres Minus geben, weil man eben auch im Fernsehgeldranking immer weiter abrutscht. Insofern hat man eben wirklich seinen Weg verlassen, der Weg, der eben auf mehreren Säulen basiert. Und jetzt muss es halt so langsam gelingen, Schritt für Schritt wieder auf diesen Weg zurückzukehren. Aber das ist nicht einfach, also weil andere Mannschaften machen auch gute Arbeit. Andere Mannschaften haben vielleicht auch ein bisschen das Modell der Spielvereinigung kopiert und machen es jetzt besser. Also zum Beispiel war die Spielvereinigung früher eine Anlaufstelle für junge Talente. Wer ein Talent war und wollte sich im Profifußball etablieren, wollte hier das als Sprungbrett nutzen, der ist nach Fürth gekommen. Jetzt sieht man, ja gut, Elversberg macht das in der zweiten Liga zum Beispiel, hat es mit Bravour vorgemacht, sind somit auch in die Bundesliga aufgestiegen. Der KSC setzt auf viele junge Spieler. Mittlerweile der 1. FC Nürnberg auch sehr viel besser und bringt vor allem viele junge Spieler raus. Also man hat nicht mehr dieses Markenzeichen, dass junge Spieler automatisch nach Fürth kommen, um dann den nächsten Schritt zu machen. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass das einst so ruhige Umfeld in Fürth nicht mehr gegeben ist, weil man eben ja teilweise ein chaotisches Umfeld vorgefunden hat. Und nachdem man vor einigen Jahren noch so spaßig als Vereins-PR-Spieler in Mündeln präsentiert hat, also so launig würde ich es mal nennen, dass man, weil man die jüngste Mannschaft der Liga hatte und weil man ja in dieser U23-Rangliste sehr weit oben war, war man letztes Jahr in den Ranglisten der ältesten Startelf oftmals weit oben, weil man eben in dieser Phase der Instabilität und der Abstiegsgefahr dann doch eher auf die erfahrenen Spieler gesetzt hat. Und ja, es ist jetzt am Ende hat das den Verantwortlichen recht gegeben, aber als Fürth sollte man schon auch wieder auf den Weg zurückkehren, auf junge Spieler zu setzen und auf deren Entwicklung vor allem, weil man eben darauf angewiesen ist, an so einem kleinen Standort. Ich meine, du warst auch schon mal in Fürth, Yannick. Es ist nicht die größte Stadt und an so einem kleinen Standort mit kleiner Fanbasis und kleiner Sponsorenbasis, da ist man eben sowohl aufs Fernsehgeld angewiesen, das heißt auf die Abschlusstabelle und aber natürlich auch auf Transfererlöse. Und die Transfererlöse generiert man wahrscheinlich selten mit einem 33-jährigen Innenverteidiger, außer der wechselt in die Wüsten irgendwo hin, aber ansonsten generiert man die eher mit jungen Spielern, die muss man halt auch fördern und fordern und das ist in den letzten Jahren leider zu kurz gekommen.
Okay, also verstehe ich so, dass man auf mehreren Ebenen da wieder zu dem Weg zurückfinden muss, damit man wieder junge Spieler nach Fürth holen kann, damit man wieder finanziell stabiler dasteht als zuletzt. Viele Baustellen auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt. Also der Sportdirektor nach Rashid Asusi wurde Sportgeschäftsführer war Asusi, also eine höhere Hierarchieebene. Danach wurde Stefan Fürstner zum Sportdirektor ernannt, der nur ein halbes Jahr lang NLZ-Leiter hier war, also mit wenig Erfahrung bis dahin in solchen Rollen. Und der ist jetzt im Sommer 26, also jetzt vor einigen Wochen, auch gegangen worden. Er ist zumindest nicht mehr Sportdirektor, er ist jetzt wieder zurückdegradiert, zurückgestuft worden zum NLZ-Leiter. Und man hat jetzt dann doch wieder nach knapp 2 Jahren, denen man immer sagte, das sei nicht möglich, doch wieder einen Sportgeschäftsführer eingestellt. Der heißt Daniel Meyer, manchmal noch bekannt früher als Trainer von Aue und Eintracht Braunschweig und zuletzt Sportdirektor beim Halleschen FC in der 4. Liga. Und jetzt eben seit Juni, Ende Mai, Anfang Juni 26 Sportgeschäftsführer in Fürth.
Und wo wir gerade bei Namen sind, der ist ja jetzt auch schon gefallen, gucken wir uns doch, wenn wir so ein bisschen ins Hier und Jetzt schauen, mal die Person Heiko Vogel ein bisschen genauer an. Ich habe geguckt, war zuletzt beim FC Basel da eigentlich Sportdirektor und dann immer wieder mal interimsweise als Trainer an der Seitenlinie. Was kannst du uns zu ihm noch weiteres sagen?
Ja, wir können erstmal auch da wieder mit einem FCSP-Bezug einsteigen. Heiko Vogel war ja Sportdirektor im FC Basel und weißt du, wie der Trainer damals hieß, der unter ihm dort war?
Timo Schulz?
Ja, also ja, er hat mit Timo Schulz beim FC Basel zusammengearbeitet. Das war jetzt auch kein so erfolgreiches Kapitel, ich glaube beiderseitig nicht. Mhm. Aber ja, Heiko Vogel auch, es war das zweite Kapitel in Basel. Er war ja schon mal davor, vor über 10 Jahren in Basel damals als junger, aufstrebender Trainer, als eine weitere deutsche Trainerhoffnung. Hat damals auch mit dem FC Basel die Meisterschaft erreicht, haben in der Champions League gespielt, haben in der Champions League gegen den FC Bayern und Manchester United gewonnen. Also Heike Vogel war mal ganz oben, war danach aber auch mal Trainer, zum Beispiel bei Mönchengladbach 2 oder beim KFC Uerdingen oder jetzt dann am Ende immer FC Basel. Also man sieht so, er war mal ganz oben, ist dann immer weiter abgerutscht bis in die Untiefen der Regionalliga West. Also ich finde, das merkt man ihm auch an. Er ist ein Mensch, der sehr geerdet ist, der auch in unruhigen Zeiten eine große Ruhe ausstrahlt. Das hat zum Beispiel in der letzten Saison sehr geholfen. Also das Umfeld in Fürth war nach dem Fastabstieg in der Saison 24-25 dann irgendwann schon extrem unruhig, weil eben es immer weiter ging und die Sorge immer größer wurde, dass es dann die Spielfang der vergangenen Saison dann doch erwischt, nachdem man ein Jahr lang quasi fast schon gebettelt hat und im Jahr darauf auch wenig besser wurde. Und Heiko Vogel hat immer eine große Ruhe ausgestrahlt und hat versucht zu vermitteln, dass es schon alles gut ausgehen würde. Es war denkbar knapp, also so knapp wie möglich. Aber er hat es eben geschafft, mit dieser Ruhe auch eine Ruhe in Fürth reinzubringen. Und ansonsten hat er es auch geschafft, die Defensive zu stabilisieren. Und das war in Fürth ein ganz, ganz großes Problem. Denn in der Hinrunde hatte man 44 Gegentore kassiert. Und das ist schon eine vollkommen verrückte Zahl. Da hatte man unter anderem 6-0 in Elversberg verloren, also 0-6. Und 1-4 gegen den KSC. Und da gab es immer solche Ergebnisse, gab es immer mal wieder wiederkehrend. Und man hat die Defensive nie in den Griff bekommen. Und Heiko Vogel hat das eben dann doch geschafft. In der Rückrunde hatte man nur noch 24 Gegentore und damit die 5. beste Defensive in diesem Zeitraum. Und das ist dann wirklich schon, ja, also von 44 auf 24 ist schon eine starke Trainerarbeit. Hat natürlich auch mit Transfers zu tun, die man in der Winterpause getan hat. Unter anderem mit dem Sechser Paul Will, den man aus Darmstadt ausgeliehen hat, den man jetzt auch fest verpflichtet hat. Also ein wichtiger Baustein für eine defensiv stabilere Zukunft. Aber das hat er eben geschafft und man war in der Rückrundentabelle auf Platz 11. Am Ende zwar Platz 16, aber in der Rückrunde schon auf Platz 11. Klar, die Liga war da sehr eng. Ich glaube, es waren auch nur 3 Punkte auf Platz 16 in dieser Rückrundentabelle, aber trotzdem Platz 11. Also für eine Mannschaft, die lange in Abstiegsgefahr geschwebt ist, die noch Anfang des Jahres auch wirklich auf Platz 18 war, bei der alle dachten, okay, jetzt gehen die Lichter aus. Die auf Platz 11 zu führen, ist schon eine Leistung eines Trainers mit einem Kader, der jetzt auch ja unausgewogen war, bei dem man jetzt auch sieht, in diesem Sommer wird sehr viel verändert, werden sehr viele Spieler aussortiert, wird versucht, sehr viel zu verändern. Der Trainer hat von einem XXL-Umbruch gesprochen. Also offenbar war er auch nicht zufrieden und mit diesem Kader hat er es trotzdem geschafft, auf Platz 11 Rückrundentabelle zu kommen. Also das finde ich schon mal eine gute Trainerleistung. Und ich finde, er hat, also neben diesem öffentlichen Moderieren, was ich ja gerade schon genannt habe, hat er einfach auch teilweise Spieler besser gemacht. Also Dennis Sabeni kennt man ja als Beobachter der 2. Liga auch ganz gut. Mhm. Der war ja mal beim beim SC Paderborn, mal ja ein sehr guter Zweitligastürmer, kam dann nach Fürth und hatte da eigentlich keinen so guten Stand, war in der Hinrunde sogar aussortiert worden vom damaligen Sportdirektor Stefan Fürstner. Es hieß, er könne sich gerne einen neuen Verein suchen, hat er nicht gemacht. Und unter Heiko Vogel hat er dann wieder eine neue Blüte erlebt, wurde gleich im ersten Spiel von Vogel eingewechselt und teilweise dann auch in der Startelf und ist jetzt in der neuen Saison der 3. Kapitän sogar. Also er schafft solche Spieler besser zu machen, hat auch viele Spieler individuell noch verbessert. Also klar, das gelingt nicht bei allen. Er ist nicht zufrieden gewesen mit diesem Kader, aber insgesamt würde ich diese vergangene Saison schon mal mit dem Prädikat befriedigend bis gut abstempeln. Und jetzt kommt noch mal eine größere Aufgabe, denn XXL-Umbruch heißt viele neue Spieler und vor allem natürlich viele Führungsspieler weg. Also der FC St. Pauli hat sich jetzt Branimir Guta gesichert, der sich mit der Spielfahrer nicht mehr auf einen neuen Vertrag einigen konnte. Das war schon so, also Auch beim letzten Gastspiel am Millerntor war er der Kapitän. Er war viele Jahre dieser Kapitän dieser Mannschaft. Er war 7 Jahre hier, ist Zweitliga-Rekordtorschütze. Es führte auch Bundesliga-Rekordtorschütze mit 9 Toren. Es gab ja nur 2 Bundesliga-Saisons in der Vereinshistorie. Aber eine extrem prägende Figur ist jetzt weg. Mit Noel Futko ist der beste Torjäger weg. Beide zusammen haben 38 Scorerpunkte von, ich glaube, knapp 48 waren es, geschossenen Toren. Also sie haben an einem Gutteil der Tore waren diese beiden Spieler beteiligt, die sind beide weg. In der Defensive ist jetzt auch noch Philipp Ziereis gegangen, der eigentlich auserkorene Abwehrchef ist, nach Australien gewechselt. Also sehr viel im Umbruch und das jetzt alles zu moderieren mit vielen neuen Spielern, mit einem neuen Sportchef. Also ist eine riesige Aufgabe für den Trainer, aber er verspürt schon große Lust darauf, da wieder was aufzubauen noch in Fürth.
Da hast du uns ja quasi schon eine goldene Brücke gebaut, wenn wir so ein bisschen die Ebene des Managements, der Produktion, wenn wir die da verlassen und auf die Besetzung schauen. Du hast jetzt die beiden Namen, die natürlich die meisten HörerInnen hier interessieren werden, schon genannt. Rigotta ist zu uns gekommen. Du hast ja auch schon bei uns im Blog ein paar Worte dazu verloren. Kann ich auch gerne nochmal in den Shownotes verlinken, wer da nochmal nachlesen möchte. Aber du kannst auch gerne jetzt hier on air ein paar Worte noch zu ihm verlieren, weil ihr auch in eurem Saisonfazit ein bisschen über ihn gesprochen habt und es zumindest zwischendurch, du hast ja irgendwie so eine Anekdote erzählt, wo er im Training irgendwie mit einem eurer Torhüter aneinander geraten ist und der damalige Trainer nicht dazwischen gegangen ist. Das erinnere ich noch von dem, was ich da gehört habe.
Hast du gut aufgepasst.
Ab und zu kriege ich das hin. Und Philipp Ziereis zieht es nach Australien. Auch er war ab und zu Thema in eurem Rückblick, weil er ab und zu auch nicht mit der besten Defensivleistung auffiel, trotzdem aber in der Innenverteidigung weitestgehend gesetzt war. Verliere doch gerne noch ein paar Worte zu den beiden.
Also Branimir Rigotta war ein prägender Spieler, vielleicht war er sogar zu prägend. Die Anekdote, die du gerade erzählt hast, hat sich im vergangenen Sommer zugetan im Sommertrainingslager. Die Spielfang hatte da einen jungen Torhüter verpflichtet, namens Sebastian Jung, passenderweise vom SV Babelsberg, der eben in so einem Trainingsspiel zweimal in Folge den gleichen Fehler gemacht hat im Aufbauspiel. Kann einem jungen Torwart passieren, die sollen ja alle mittlerweile sehr mutig spielen, hat er zweimal einen Fehlpass gespielt und zweimal hat dann Rigottas Mannschaft eben ein Gegentor kassiert in diesem Trainingsspiel. Und er ist wirklich völlig ausgerastet, hat diesen jungen Torhüter beschimpft auf dem Trainingsplatz. Und ich dachte mir, jetzt muss irgendwann jemand eingreifen. Als ein Cheftrainer müsste, wenn ein Kapitän seinen, ich glaube 20 war er damals, 20-jährigen Torhüter oder 19-jährigen Torhüter beschimpft, dass der gefühlt schon am Zittern ist, dann müsste der Cheftrainer eingreifen und Thomas Klein ist damals nicht eingestiegen und hat nicht eingegriffen und dann ist der Torwarttrainer Nico Hildebrand, der auch weg ist mittlerweile, dazwischen gegangen und dann hat der Gotha auch noch ihn ja doch etwas harsch angeredet und ich dachte mir, okay, spätestens jetzt, wenn ein Mitglied des Trainerteams auch noch vom Kapitän angegangen wird, dann müsste ein Cheftrainer einsteigen. Und das hat er eben auch nicht gemacht. Und ich finde, das war dann auch, wenn wir vorhin die Metapher vom Anfang vom Ende hatten, war das auch so ein bisschen die Anfang vom Ende von Thomas Kleine, weil, also spätestens dann ist ja die Autorität eines Trainers komplett untergraben, wenn der Kapitän mächtiger ist als der Cheftrainer. Und Rigotta war schon ein sehr mächtiger Kapitän. Also ich bin gespannt, wie es auf St. Pauli jetzt läuft. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile raus ist, wer Kapitän wird in der kommenden Saison. Aber er war eben 6 von 7 Jahren Kapitän in Fürth. Er hat immer diese Binde gehabt. Er war ein prägender Führungsspieler, auch eben auf dem Platz, in die Mannschaft hinein auch. Gefühlt, wenn man es etwas negativ sagen könnte, könnte man auch sagen, vielleicht gab es gar nicht so viele Spieler, also durften nicht so viele Spieler neben ihm groß sein. Dann bin ich sehr gespannt, wie er das macht, aber er kommt eben aus einer sehr prägenden Zeit in Fürth, aus einer sehr prägenden Rolle als Kapitän, die er aber sportlich nicht immer untermauern konnte hier. Also in den letzten Jahren dann schon, das hatte ich auch im Blog und Tim hat es ja auch ganz gut rausgearbeitet in diesem Porträt, dass er eigentlich immer gut getroffen hat, in der letzten Saison aber nur noch 4 Tore geschossen hat. Also so ein bisschen von diesem torgefährlichen Rigotta ist er weggekommen, hat natürlich auch viel damit zu tun, dass er früher die Elfmeter geschossen hat und jetzt nicht mehr, deswegen ist die Zahl dann da ein bisschen geringer, aber 4 Tore, 9 Vorlagen ist immer noch okay für einen Spieler mit 33 Jahren. Er war aber halt auch sehr gut bezahlt in Fürth und man hat sich vielleicht noch ein bisschen mehr erhofft und es gab schon auch Spiele, in denen er gar nicht funktioniert hat und jetzt am Ende, als dann auch klar war, dass er gehen wird, da kann man dann aber schon von Marco Reus würde das hassen, aber von Mentalität sprechen. Also wie er dann da gespielt hat, auch in der Relegation, wie er vorangegangen ist, wie er einfach wirklich gezeigt hat, er will nicht absteigen, er will nicht als Absteiger gehen, hat sich zerrissen, hat dann teilweise noch Sprints in der 90. Minute angezogen bis zur Eckfahne und so weiter, also auch zur eigenen Eckfahne. Das war schon wirklich stark von ihm. Es bleibt ja oft der letzte Eindruck, aber man darf dann auch nicht vergessen, was es für Spiele unter der Saison war. Und wenn eine Mannschaft mit 0-6 untergeht, obwohl sie zur 80. und 0-3 hinten liegt, dann kann man da immer auch den Kapitän natürlich mit reinnehmen, weil der müsste echt dann schaffen, seine Mannschaft so weit aufzurütteln, dass es eben nicht mehr passiert, dass man noch 3 Tore in 10 Minuten bekommt zum Beispiel. Und es gab immer wieder diese Ausfälle, so komplett Ausfälle, die gab es zu oft. Und ich finde, dann kann man den Kapitän nicht immer auch rausnehmen, wenn er es nicht schafft, seine Mannschaft zusammenzuhalten. Und trotzdem bei Branimir Rigotta, das klingt jetzt hier negativ, aber über 7 Jahre ein sehr wichtiger Spieler hier in Fürth. Und Ich habe Ihnen im Artikel mal den Status einer modernen Legende gegeben, denn ich kann mich nicht erinnern in den letzten 20 Jahren, welcher Spieler so prägend war, wie es bei Nemery Gota in Fürth war. Und das ist dann schon eine Auszeichnung und vielleicht gibt es so einen Spieler nach ihm auch nie wieder.
Also Rigotta war auf jeden Fall immer der erste Name, der einem eingefallen ist, wenn man an die Spielvereinigung Fürth gedacht hat. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Marcel Rapp aus dem Nichts quasi sagt, okay, das ist jetzt auch unser neuer Kapitän. Weiß nicht, wie groß er da die Rolle von Rigotta im neuen Kader einordnet. Ich fand den Transfer gut, weil eben eine immense Zweitliga-Erfahrung kommt und ja, dann jetzt vielleicht eher der Vorlagengeber für unseren ja doch relativ im Vergleich jungen Sturm dann vielleicht sein kann und kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er wieder Platzhirsch auf St. Pauli angekommen ist und gesagt hat, so hier bin ich und ich bin jetzt hier euer neuer Redelsführer sozusagen. Kann ich mir nicht vorstellen, ansonsten gibt es ja auch genug noch, muss man ja sagen, Stand heute, altgediente Spieler auf St. Pauli, die ihm da ein bisschen wahrscheinlich sagen können, okay, komm hier erstmal an und dann schauen wir weiter. Kann mir natürlich vorstellen, dass vielleicht sowas wie Mannschaftsrat nach kurzer Zeit, weil er eben ein erfahrener Spieler ist, dass das eine Option ist. Weiß auch nicht, wie gut er sich in so ein neues Team einfügt, wenn er jetzt jahrelang in Fürth war und da eine bedeutende Rolle gespielt hat, muss man dann einfach sehen. Das muss dann sicherlich auch, wenn wir schon von der Rolle des Trainers dann auch sprechen, muss dann Marcel Rapp auch sicher moderieren, wie man da so jemanden, ja, der sicherlich auch mit einem gewissen Anspruch ans Millertor gekommen ist, wie er das dann moderieren kann. Und dann können wir ja noch kurz Neues von den Alten mäßig über Philipp Ziereis sprechen.
Ja, der ist ja nach der Zeit am Millertor nach Österreich gewechselt, zum Linzer ASK, hat er teilweise auch international gespielt, war da auch Kapitän. Ich war mal in Linz zum Fußball schon, habe ihn da auch spielen sehen und ein paar Monate später ist er dann nach Fürth gewechselt und war dann schon, so wurde es auch überall geschrieben und von den Verantwortlichen betont, der designierte Abwehrchef. Er hat sich dann allerdings knapp vor einem Jahr in der Vorbereitung auf die neue Saison verletzt und war dann die letzten 3 Wochen der Vorbereitung raus und quasi die entscheidende Phase der Vorbereitung, der man sich dann auch einspielt, war er raus. Und Ziereis aber ist ein sehr kluger und auch angenehmer Gesprächspartner. Ich habe mit ihm auch sehr offen darüber geredet. Er hat selbst gesagt dann später, diese Verletzung hat ihn so aus der Bahn geworfen, dass dann auch Spiele und Wochen und Monate folgten, in denen er seinem eigenen Anspruch nicht gerecht geworden ist. Und es gab dann wirklich, wie du vorhin gesagt hast, nett umschrieben, immer wieder so Abwehrleistungen, die man jetzt nicht erwartet von einem Spieler, der beim FC St. Pauli Kapitän war, der in Linz in Österreich Kapitän war, der international gespielt hat. Da gab es wirklich haarsträubende Fehler. Es gab dieses verrückte Spiel. Es gab ja 2 Spiele gegen Magdeburg letzte Saison, die beide 4-5 ausgingen, jeweils für die Auswärtsmannschaft. Und beim Spiel in Magdeburg, also da hat Ziereis wirklich per Kopf dem Magdeburger Spieler perfekt den Ball vorgelegt und solche Fehler, so Slapstick-Fehler, wo man sich wirklich fragt, wie kann so etwas passieren? Und dann war schon auch so, dass man in der Winterpause dann Jan Elvedi ausgeliehen hat aus Kaiserslautern und Ziereis dann phasenweise auch mal raus war auf der Bank. Aber es hat sich dann gezeigt, wenn er raus war, wurde es fast noch schlechter. Und dann hat sich Ziereis und Elvedi, dieses neue Abwehrduo, wenn man Dreierkette gespielt hat, noch mit Reno Münz, dem jungen 20-jährigen Linksverteidiger eigentlich, der dann links in der Dreierkette gespielt hat, mit dem zusammen war das wirklich dann eine stabilere Defensive und in den letzten Spiel dazu gegen Düsseldorf am 34. Spieltag, als auch in der Relegation, gab es eben dieses Abwehrduo aus Ziereis und Elvedi und es stand eben extrem stabil. Man hat 2 von 3 Spielen da am Ende jetzt 0 gespielt, da hatten die beiden natürlich einen Anteil dran. Philipp Ziereis war jetzt nie der Mats Hummels, der die 50 Meter Verlagerung gespielt hat in den Fuß des Mitspielers, sondern schon eher so der resolute Verteidiger. Also da ist schon mal ein Ball auch übers Dach dagegen gerade rausgeflogen in Fürth. Aber das ist ja auch okay. Also wenn man sagt, er ist befreit von den Aufgaben des Spielaufbaus, klar wäre es wünschenswert, dass der Innenverteidiger auch über 30 Meter antribbelt und erstmal die Pressinglinien bricht, wie es im modernen Taktikdeutsch heißt. Aber am Ende geht es erstmal darum, das hat auch Heiko Vogel so betont, zu verteidigen. Denn ein Verteidiger muss in erster Linie mal verteidigen, denn das ist seine vorrangige Aufgabenbeschreibung. Und das hat Ziereis in der Rückrunde eben sehr gut gemacht. Also wenn man die Zahlen dann eben auch angeschaut hat, er hat halt sehr viele klärende Aktionen zum Beispiel, also immer wieder sich reinwerfen, köpfen, den Fußball reinhalten, blocken. Das hat er eben ganz viel kleine Aktionen gemacht, die sich dann aufsummiert haben. Und es war eben extrem wichtig. Und deswegen kam es umso überraschender, dass er jetzt im Sommer plötzlich dann hieß es, dass er nach Melbourne wechseln könnte. Und da hat sich aber herausgestellt, haben die Verantwortlichen dann auch offen betont, dass schon vor einem Jahr, als er aus Linz ging, er mit dem Gedanken an so ein Abenteuer in Australien gespielt hat und damals wohl auch schon Verhandlungen mit einem Verein hatte in Australien. Ja, und da hat er sich aber dann eben für Fürth entschieden, aber offenbar mit der Zusicherung der Verantwortlichen, dass wenn sich diese Chance nochmal bietet und diese Chance konkreter würde, dass er dann auch gehen darf. Er durfte dann eben gehen, es ist immer noch unklar, ich habe noch nichts Genaueres rausgefunden, wie viel Ablösesumme das heißt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man den Abwehrchef ablösefrei gehen lässt, mitten in der Vorbereitung, also das wäre schon wirklich krass, also wenn man so eine Vereinbarung trifft, dass der Spieler ablösefrei gehen darf, aber Klar, es gibt eine gewisse Ungewissheit, man muss die Position neu nachbesetzen, auch wenn man das teilweise schon getan hat. Zum Beispiel mit Jannis Heuer, kommt eigentlich aus Kaiserslautern, aber hat in der Grunde bei Preußen Münster gespielt. Ist zumindest mal die schnellere Version davon, aber vielleicht ist die Frage, ist er auch genauso gut im eigentlichen Verteidigen, das wird man jetzt dann sehen. Aber man hat den Spieler die Position schon gewissermaßen nachbesetzt, aber es müssen noch weitere Spieler kommen in Fürth. Aber der lässt schon eine Lücke, dass dieser Spieler jetzt weg ist. Hätte man nach der Hinrunde nicht gedacht, nach der Rückrunde ist es ganz kleiner Verlust, dass Philipp Ziyech weg ist. Aber natürlich wird durch so einen Spieler immer auch Kader- oder Gehaltsbudget frei. Das ist ja auch klar, dass ein Spieler, der diese Vita hat, der jahrelang Kapitän war bei sowohl ambitionierten Zweitligisten als auch in Österreich, dass der nicht für 2,50 Mark spielt oder 2,50 Euro. Und insofern hat man jetzt auch wieder Handlungsspielraum und der Neuanfang, der XXL-Umbruch, der wird eben noch ein bisschen größer.
Okay, danke für die Einordnung auf jeden Fall an dieser Stelle. Er wird es nicht hören, aber alles Gute in Australien, lieber Philipp. Sei ihm ja gegönnt, da nochmal so ein Abenteuer zu wagen. Und ja, wenn er sich das schon in den Vertragsverhandlungen hat reinschreiben lassen, dass wenn es da Möglichkeiten gibt, dass er dann gehen kann, unter welchen Modalitäten auch immer, dann ist das eben so. Frühstücke für uns vielleicht relativ kurz im Vergleich zu den ausführlichen Schilderungen zu Rigott bei uns hier als die aktuelle Stand heute Situation des Kaders doch mal so ein bisschen noch ab. Du hast gerade schon angedeutet, es muss noch ein bisschen was passieren. Es wird jetzt auch Gehaltsbudget frei sozusagen. Wo siehst du denn Stand heute Mitte Juli noch Handlungsbedarf in Fürth?
Also wie gerade schon gesagt, in der Innenverteidigung. Der neue Sportchef Daniel Mayer hat betont, dass man künftig in einem 4-2-3-1 spielen will und nicht mehr mit der zuletzt oft praktizierten Dreikette, über Jahre praktizierten Dreikette. Das heißt, man braucht schon weniger Innenverteidiger, als wenn man mit einer Dreikette plant. Aber bislang hat man hat jetzt Maxim Dahl verpflichtet, einen ehemaligen U17-Weltmeister, also deutscher U17-Weltmeister, der vom FSV Mainz 05 kommt, aber mit 20 Jahren auch schon zwei Knieverletzungen hatte. Also ein Spieler mit viel Potenzial, wenn er fit bleibt, wahrscheinlich auch einer mit einem Wiederverkaufspotenzial, wie man es in Fürth ja auch gerne dann, wie vorhin schon skizziert, braucht. Man hat jetzt dann Jannis Heuer als den vermutlich neuen Abwehrchef und hat noch Brynjar Ingi Bjarnason, einen Isländer. Aber man hat auch anderen Spielern jetzt nahegelegt zu wechseln, zum Beispiel Noah König und Maximilian Dietz. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme waren die beiden freigestellt für Vertragsgespräche mit anderen Vereinen und drei Innenverteidiger für zwei Positionen. Ist ein bisschen wenig, also ich würde mal sagen, einen mindestens, wenn nicht noch zwei Spieler für diese Position braucht man auf jeden Fall. Linksverteidiger braucht man noch und vor allem, was noch gar nicht wirklich besetzt ist, ist der Sturm. Denn Noel Futkoy, Zweitliga-Torschützenkönig und Zweitliga-Topscorer, also 25 Tore. 19 Tore und 6 Vorlagen waren 25 Scorerpunkte. Das ist schon ein Verlust, boah, der wiegt schwer und den konnte man bislang jetzt nicht auffangen. Man hat einen Perspektivspieler aus der dritten Liga verpflichtet mit Benjamin Zank, einen jungen Angreifer. Und ansonsten, bislang in den Testspielen hat er vor allem gespielt, tada, Dennis Sebeni, der ehemals aussortierte Spieler, ist momentan jetzt der Nummer 1 Stürmer und da muss auf jeden Fall noch was passieren und der Trainer hat auch schon betont, dass da noch was passieren wird. Aber einen guten und torgefährlichen Neuner, den suchen ja eigentlich alle und insofern ist der Markt da vielleicht etwas enger und ich bin sehr gespannt, wie man da als Lösung präsentiert. Und ansonsten geht es vor allem noch darum, der Sportchef nennt es immer smarte Lösungen zu finden für die Kaderplätze 12 bis 18 oder 20, denn das, auch das war ein Problem mit Fürth in den letzten Jahren, dass der Impact von der Bank sehr gering war und das betonen ja alle Trainer auch immer, ein Spiel wird nicht von der Startelf entschieden, sondern über 90 Minuten und auch über kluge Einwechslung kann man was machen und da fehlen bislang auch noch Spieler für die Breite. Also es muss schon noch einiges passieren, aber zum Beispiel im Tor ist man schon sehr gut aufgestellt, da hat man jetzt Florian Hellstern ausgeliehen, den dritten Leittorhüter in Folge. Manche erinnern sich noch an Jonas Urbig, der war hier sehr stark, ist jetzt beim FC Bayern in der Nationalmannschaft, jetzt hat man Florian Hellstern, der gerade bei der U19-Europameisterschaft war und der als ähnlich talentiert gilt, wie es auch Jonas Urbig ist. Insofern bin ich sehr gespannt auf den Vergleich so aufstrebender Torhüter-Talente.
Ja, da vielleicht noch der Vollständigkeit halber, ist erst 18 Jahre jung und kommt vom VfL Stuttgart leihweise. Genau, ist auf jeden Fall dann auch eine Art Neuanfang, aber auch ein Stück weit ein Wagnis, oder?
Es ist immer ein Wagnis, aber man ist in Fürth schon auch gut gefahren damit. Klar, nicht immer, aber man hat eben, das war ja damals, der erste war Jonas Urbig, der ist damals mit Regensburg abgestiegen gewesen als Leihspieler des 1. FC Köln. Ein halbes Jahr hat er in Regensburg gespielt, kam hier nach Fürth und alle sagen, oh Gott, so ein junger Torhüter, der mit Regensburg abgestiegen ist. Und der war einfach ein extrem starker Rückhalt, hat extrem gut gehalten nach dem Spiel in Paderborn damals. Da hat Lukas Kwasniok damals verlauten lassen, es sei unfair, gegen den zukünftigen Nationaltorhüter zu spielen. Ja. Turns out, er hat recht behalten. Es ist wirklich, es war damals der zukünftige, jetzt ist er zumindest mal unter den 4 Nationaltorhütern. Mhm. Der Saison danach hat man es mit Nahuel Noll versucht, der ist jetzt auch weiter nach oben aufgestiegen auf der Karriereleiter, ist jetzt in Paderborn, spielt dann mit Bundesliga. Vergangenes Jahr hat man es mit Timo Schlieg versucht, aber das war dann schon so der unbekannteste dieser drei Namen. Ein Talent aus dem RB-Nachwuchs, der aber viel mit Verletzungen zu tun hatte und dann auch bis auf ein, zwei Spiele nie dieser Rückhalt sein konnte. Da ist es schiefgegangen. Allgemein war die Torhüter-Position letztes Jahr eine sehr schwierige mit drei verschiedenen Torhütern, die ungefähr alle gleich viele Spiele hatten. Also das spricht nicht dafür, dass man eine klare Nummer 1 hatte. Und am Ende hat die nominelle Nummer 5 vor der Saison mit Silas Prüfrock gespielt, die dann die Nummer 1 war. Das heißt ja auch, dass vier Torhüter vor ihm nicht sonderlich gut waren, wenn die Nummer 5 zur Nummer 1 wird. Und jetzt Florian Hellstern, aber ich glaube, also klar, so ein junger Torhüter kann Fehler machen, aber wenn man die Chance hat, einen Spieler dieser Qualität zu bekommen, der jetzt ja auch, klar, du sagst, er ist 18, er hat aber mit 17 auch schon ein volles Drittliga-Jahr gespielt beim VfB Stuttgart 2 in der dritten Liga, also er hat ja auch schon Profi-Erfahrung plus U19-Nationalspieler, also das maximale Leistungsniveau, das man bekommen kann, ist da extrem hoch, deutlich höher, als wenn man jetzt einen 28 Jahre alten Torhüter holt, der halt vielleicht ein gewisses Zweitliganiveau hat. Und natürlich, da müssen wir so Rückschläge und auch mal Fehler einkalkulieren. Aber ich finde das sehr smart, so einen Transfer zu machen. Plus, weil man in Fürth auch einen jungen Torhüter hat, den man fördern will, aus der eigenen U19 kommend. Deswegen, wenn man dem jetzt dann 3 Jahre lang einen erfahrenen Torhüter vorsetzt, vielleicht kann man jetzt auch mit Hellstein mal ein Jahr überbrücken und dann schaut man mal weiter, wie weit dieser junge Torhüter in einem Jahr ist. Spielt, glaube ich, in den Überlegungen der Verantwortlichen auch eine Rolle.
Okay, wir dürfen gespannt sein und können uns ja schon am ersten Spieltag überzeugen, wie das denn so da aussieht bei euch im Tor. Jetzt bin ich mir unsicher, auch weil wir schon relativ lange reden. Ich habe es jetzt vermieden zu sagen und habe immer von der Spielvereinigung Fürth gesprochen.
Ja.
Wollen wir das Thema Greuther noch aufmachen oder würde das jetzt zu weit führen?
Wir können das aufmachen, weil ich es auch mir in Vorbereitung auf diese Folge nochmal rausgesucht habe. Aber wir können es relativ kurz halten. Wir müssen gar nicht so ausschweifend werden, denn wir haben das ja schon mal hier besprochen. Also regelmäßige Hörer, die alle Folgen des Millern-Touren weghören, wissen das ja auch schon. Aber Fakt ist, es gibt seit 8 Jahren Bestrebungen, den Vereinsnamen zu ändern von Spielvereinigung Greuther Fürth oder landläufig Greuther Fürth zum traditionellen Namen Spielvereinigung Fürth. Und es gibt jetzt aber Neuigkeiten zu diesem Thema. Denn im vergangenen Sommer hat die Initiative, die seit 8 Jahren eben dafür kämpft, den Verein zurückzubenennen, auf einer Pressekonferenz einen Zeitplan vorgestellt, wie es gelingen kann und wann es gelingen kann und soll, diese Rückbenennung durchzukriegen. Und seit es vorgestellt wurde, es war im Juli 25, danach sind über 1500 neue Mitglieder in den Verein eingetreten, was schon zeigt, dass das bei einer Gesamtmitgliederzahl von jetzt mittlerweile 5000, was auch wieder die Größe dieses Vereins zeigt. Aber es sind sehr viele Mitglieder eingetreten, die wahrscheinlich alle das Ziel haben, den Verein zurückzubenennen. Und im November diesen Jahres soll es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben, auf der über den Vereinsnamen abgestimmt wird. Es kann also sein, wenn wir in der Rückrunde sprechen, dass das Thema schon abgehandelt ist, dass der Verein dann wieder Spielvereinigung Fürth heißt oder dass der Wunsch, der für den es eine Zweidrittelmehrheit braucht, weil alle Satzungsänderungen brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Wenn dieser Wunsch nicht erfüllt ist, dann sehe ich Fürth in sehr unruhige Zeiten gehen, denn das ist der große Wunsch der aktiven Fanszene über viele Jahre, für den sie sehr lange kämpft. Und wenn das dann nicht funktioniert, und es kann schon sein, dass das auf eine sehr enge Kampfabstimmung hinausläuft, weil es bislang von Vereinsseite es gab mal immer wieder Wortmeldungen, dass man einen gemeinsamen einenden Weg suchen wolle, aber das ist jetzt immer noch nichts passiert. Wir sind jetzt 3,5 Monate vor Beginn dieser Mitgliederversammlung und bislang sieht es immer noch danach aus, als ob die Fans den Antrag stellen oder die Mitglieder, die das möchten. Der Verein aber sich nicht positioniert, weil es natürlich auch Menschen gibt, die dieses Greuther behalten wollen. Und am Ende kann es sein, dass die Abstimmung mit 65-35 ausgeht, also Prozentpunkten. Und dann hätte zwar niemand, also hätte die Greuther-Seite hätte gewonnen, aber es ist schon ein Irrglaube zu glauben, dass das dann ein Sieg ist, denn ja, trotzdem 2/3 der Mitglieder des Vereins, habe ich vorhin 2/3 gesagt? Es braucht eine 3/4-Mehrheit, 75% und 65 wären dann 2/3 knapp. Ich komme ganz durcheinander bei so vielen Zahlen. Also 75% der Mitglieder müssten dafür stimmen, den Vereinsnamen zu ändern und sofern das dann eben nicht 75 sind, sondern 70 oder 74 oder 60, wird es ja nicht zu einer Änderung kommen und das wäre schon eine krasse Niederlage für die Menschen, die seit 8 Jahren dafür kämpfen und nachdem das ja gleichbedeutend ist mit der kompletten aktiven Fanszene plus vielen weiteren, kann ich mir auch vorstellen, dass, also ich will jetzt nicht von dem Stimmungsboykott reden, aber es kann natürlich schon sein, dass es wird danach nicht weitergehen wie vorher und das kann schon in so einer Saison des Umbruchs und damit ja auch der Ungewissheit schon auch eine weitere Baustelle sein. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie es dahin abgeht, aber deshalb in aller Kürze, es kann sein, dass dieses Thema, das uns alle seit vielen Jahren begleitet, vielleicht noch zum Ende dieses Jahres dann abgehandelt ist.
Okay, wir werden das aus der Ferne verfolgen und zumindest hier bei Millern-Touren haben wir uns so ein bisschen geeinigt, eigentlich nur noch von der Spielvereinigung Fürth zu sprechen und zu schreiben. Von daher, unsere nicht zählenden Stimmen habt ihr. Dann auch in Anbetracht der Zeit, lieber Michael, würde ich sagen, kommen wir noch zum Abschluss, zur Zugabe, den letzten Worten und natürlich auch der Abschlussfrage. Was möchtest du uns noch mit auf den Weg geben und welchen Song hast du uns mitgebracht, der dann auch in die Playlist dieser Saisonvorschau kommt?
Oh, in die Playlist auch noch. Also musikalisch ist es vielleicht jetzt nicht der beste Song, aber ich habe nach etwas gesucht, was den Neuanfang beschreibt. Habe dann einfach mal gesucht, welche Lieder handeln denn vom Neuanfang, und von Clouseau gibt es ein Lied mit dem Titel Neuanfang. Und darin gibt es einige schöne Zeilen, die ich vielleicht ein bisschen zitieren kann, die auch passen zur Spielvereinigung. Mhm. Also eine ist: Veränderung braucht einen klaren Kopf, und auch, also eine Rückbesinnung auf die letzte Saison, will mich nicht schämen für ein bisschen Glück. Bin ich es selber oder spielt die Welt verrückt? Habe ich mir auch manchmal gedacht, was spielt hier jetzt eigentlich verrückt? Und zieh klare Linien zwischen Bauch und Verstand. Herzlich willkommen, Neuanfang. Und dann all die schönen Erinnerungen, ich halte sie hoch. Ich fühle mich einen Tag schwach, einen Tag wie neu geboren. Ich will Altes nicht bekämpfen, ich will Neues formen. Es ist nie zu spät für einen Neuanfang. Diese Zeilen treffen es doch dann ganz gut. Das ist keine hundertprozentige Analogie zum Fußball, aber die Zeilen sind zumindest teilweise passend für einen Neuanfang, wie er der Spielvereinigung bevorsteht.
Ja, also von dem, was du zitiert hast, finde ich es auf jeden Fall passend, auch so diese Diskrepanz zwischen Bauch und Verstand. Ne? Das ist ja auch manchmal ein bisschen im Fußball ein bisschen schwierig, was der Bauch oder was das Herz sagt und was vielleicht verstandsmäßig sinnvoll wäre zu tun. Ich verstehe die Analogie, ich verstehe den Gedanken dahinter, und ja, was du denn skizziert hast, ist ja auch auf jeden Fall ein Neuanfang auf vielen Ebenen. Von daher sind wir gespannt, können uns schon im ersten Spieltag, wie gesagt, davon überzeugen, wie dieser Neuanfang ungefähr aussehen könnte, und wenn wir uns dann in der Rückrunde wieder über den Weg laufen, heißt ihr vielleicht zukünftig schon gar nicht mehr so, wie ihr aktuell heißt. Wir werden es sehen. Michael, hast du noch berühmte letzte Worte, die du uns jetzt hier noch in den Rest der Sommerpause beziehungsweise dann bald startende Zweitligasaison mitgeben möchtest?
Zuerst eine Schlaumeier-Anmerkung. In dem Zeitplan der Initiatoren dieser Kampagne zurück zur Spielvereinigung wird ist auch klar benannt, dass die Änderung dann zur Saison 27-28 erst durchgeführt wird, um da zum Beispiel was Trikotbeflockung und so weiter angeht, nicht zu viel ändern zu müssen. Also man würde sie quasi schon in der Satzung des EV sich umbenennen dann mit der Eintragung dieser neuen Satzung. Aber ob die KGAA, die ausgegliederte Profiabteilung, sich dann auch schon umbenennt, das steht noch in den Sternen. Wahrscheinlich wird es dann erste Saison danach sein, wenn der FCSB natürlich schon in der Bundesliga spielt. Ist ja auch klar. Mit Brandi Miragota, der in die Bundesliga spielt. Ansonsten, famous last words, ich freue mich auf den Besuch am Millantor, denn das ist deutlich schöner, als nach Paderborn oder Elversberg zu fahren.
Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Dann freue ich mich auf ein Wiedersehen am ersten Spieltag in Hamburg, und bis dahin alles Gute dir.
Dankeschön.
Bis dahin, ciao.